Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute für die Predigt einen Abschnitt aus dem 4. Kapitel des Markus-Evangeliums. In diesem Kapitel heißt es am Anfang, dass Jesus mit einer großen Masse an Menschen zusammen ist und er predigt ihnen. Aber weil es so viele sind und sie am Ufer des Sees Genezareth sind, auch Meer genannt, muss er ein bisschen Abstand haben von den Menschen, denn wenn sie ihn so umdrängen, dann kann er nicht zu vielen reden. Also setzt er sich auf ein Boot und seine Jünger, die in dem Boot sind, die stoßen ein wenig vom Land ab und so hat er praktisch eine Kanzel im Wasser, von der aus er predigt. Und er predigt vom Reich Gottes. Er predigt Gleichnisse vom Reich Gottes. Eines nach dem anderen wird hier erzählt. Und dazwischen gibt es dann Zeiten, in denen er seinen Jüngern erklärt, was mit den Gleichnissen gemeint ist. Und am Ende, nachdem er also einige Gleichnisse erzählt hat in diesem 4. Kapitel, da heißt es dann: Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Herr, unser Gott, gib deinen Geist zu unserem Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Meister, fragst du nichts danach? So fragen die Jünger ihn. Kümmerst du dich nicht darum, dass wir in Not geraten sind? Ja, was sollte er sich denn drum kümmern? Das sind doch rein materielle Dinge, um die es hier geht. So ein Sturm eben, Boot kann kaputt gehen, na gut, es kann auch jemand ertrinken. Aber sind das nicht rein materielle Dinge, rein weltliche Dinge gegenüber dem großen Reich Gottes, von dem er den ganzen Tag über gepredigt hat? Dann nimmt er wohl Beispiele aus dem alltäglichen Leben, aus der Natur, aus der Landwirtschaft. Aber es geht um viel mehr als um diese Welt. Warum sollte er sich denn um so weltliche Dinge kümmern? Später werden die Jünger die Familien mit den kleinen Kindern wegschicken, weil sie denken, der große Jesus, der predigt vom Reich Gottes, was geht das die Kinder an? Und wer vom Reich Gottes predigt, warum sollte er sich einmischen in unsere kleinen menschlichen Nöte? Warum sollte er sich einmischen in die Natur oder in das Wetter und es verändern? Das Reich Gottes, das ist doch viel mehr als Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist das, worauf wir uns konzentrieren sollen und nicht auf die alltäglichen Nöte. Oder wieso rufen die Jünger zu ihm? Warum wecken sie ihn überhaupt? Was erwarten sie denn überhaupt von ihm? Meinen sie denn wirklich, er könne ihnen helfen und wecken ihn deshalb? Wenn man den Schluss dieser Erzählung hört, dann hat man nicht den Eindruck, dass sie erwartet haben, er könne ihnen helfen. Also warum haben sie ihn dann überhaupt geweckt in dieser Not? Warum Wollten sie einfach nur Mitleid haben von ihm und sehen, dass er auch Angst kriegt, wenn der Wind so stark ist und wenn der Sturm sie zu versenken droht? Warum wecken sie ihn? Viel wichtiger wäre es gewesen, eine Seenotrettung zu benachrichtigen. Freilich, die gab es damals nicht und erst recht nicht auf dem See Genezareth. Aber eigentlich braucht man da etwas Handgreifliches, womit man tatsächlich helfen kann. Und dann ist das keine Frage des Glaubens, sondern des Tuns, dass man da jemand findet, der einen aus dem Wasser ziehen kann und der einen in dem Sturm noch weiterhelfen kann. Aber wieso wollen sie denn Jesus wecken? Die Jünger denken nicht an den Glauben, sie denken vielleicht ans Tun, vielleicht auch das nicht. Sie erwarten gar nichts, sie sind einfach nur in fürchterlicher Panik und Angst vor diesem Sturm. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Wer stellt diese Frage? Diese Frage könnte genauso gut die Religionskritik stellen. Diejenigen, die sagen, davon hat man doch gar nichts von dieser Religion. Was bringt sie einem schon? So viele Gleichnisse vom Reich Gottes hat er erzählt, so viele geistliche Dinge hat er geredet. Und in Seenot ist das alles völlig irrelevant. Da geht es nicht mehr darum, da geht es um das nackte Überleben und damit hat er nichts mehr zu tun. Wenn der Ernst des Lebens kommt, dann hat der Glaube nichts mehr zu sagen. Und dann bleibt der Glaube etwas, was wir am Sonntagmorgen schön machen können, um irgendwie einmal so dem Alltag zu entweichen. Und dann kommen wir wieder zurück und haben 6 Tage die übliche alltägliche Not, in der der Glaube dann gar nichts mehr zu sagen hat und das Reich Gottes fern ist. Und es bleibt eine Sonntagsrede, die wir uns dann nächsten Sonntag wieder anhören und dann doch wieder zurückgehen in die böse Wirklichkeit unseres Lebens. Der Glaube hat da nichts zu sagen. Er hat nichts zu sagen in meinem Beruf, in meinem Alltag, in dieser Gesellschaft, in der Politik. Damit hat der Glaube dann gar nichts zu tun. Das ist die nackte Wirklichkeit und das Reich Gottes, das nehmen wir für den Sonntag. So könnte die Religionskritik fragen. So könnte auch die Frage der Theodizee lauten, der Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, die fragt, wo ist nun dein Gott, wenn man ihn braucht? Wenn man ihn braucht, dann hilft er nicht, dann, wenn eben diese Not kommt. Wo ist Gott, wenn es in der Welt so schlecht ist? Wie kann er gut sein, wenn die Welt so böse ist, wenn man so Grausames erlebt? Und dann schließt man daraus, Gott gibt es gar nicht oder er ist wenigstens so fern, er kümmert sich nicht darum, er fragt nicht nach uns Menschen. Und die stolze Welt, von der wir eben im Lied gesungen haben, die muss es dann eben selber richten mit der Bosheit dieser Welt, mit der lauten Welt, mit der Welt, die ungerecht ist. Und was ist dann die Antwort darauf? Woher kommt dann das Böse? Und warum gibt es das Böse, wenn wir so gut und intelligent sind? Auch das ist keine Antwort auf die Frage, wieso etwas Böses in dieser Welt ist, wenn doch Gott gut ist oder wenn man meint, der Mensch sei gut. Die Frage findet keine Antwort. Aber auf diese Frage soll Gott sich am Ende rechtfertigen. Soll er sich rechtfertigen, warum er doch Gott ist? Oder soll Jesus sich rechtfertigen, warum er da im Boot liegt und schläft? Wieso schläft er? Kümmert er sich nicht? Wir kennen so eine Geschichte von einem, der schläft im Sturm, nämlich Jona, der Prophet im Alten Testament, der wegrennt von Gott, der eigentlich nach Ninive gehen soll und ihnen den Untergang predigen soll. Stattdessen läuft er weg und geht auf ein Schiff, um möglichst weit wegzukommen und droht selber unterzugehen. Aber er schläft. Er schläft im Bauch des Schiffes und nicht die Jünger kommen zu ihm, sondern der Kapitän des Bootes kommt zu ihm. Aber der erwartet etwas von ihm. Denn sie haben alle zu ihren Göttern geschrien und keiner dieser Götter hat geholfen und offensichtlich können alle diese Götter nicht helfen. Aber da ist noch dieser Hebräer im Bauch des Schiffes. Vielleicht könnte ja sein Gott helfen und so wecken sie ihn und sagen, schrei du zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns. Er schreit nicht zu seinem Gott, sondern er sagt, werft mich ins Meer. Denn er weiß, wieso Gott ihn zürnt, weil er vor ihm weggelaufen ist. Und er weiß, dass die anderen mit ihm untergehen. Also lässt er sich ins Meer schmeißen. Er gibt sich hin, damit die anderen gerettet werden. Und tatsächlich tritt die Ruhe ein, so heißt es in dem Buch Jona. Hier auf dem See Genezareth springt keiner ins Wasser, lässt sich keiner ins Wasser werfen. Sie rufen auch nicht zu verschiedenen Göttern oder so etwas, sondern Jesus steht auf, nachdem sie ihn nun geweckt haben, und bedroht den Wind und die Wellen und sagt ihnen, dass sie schweigen sollen. Und dann schweigen sie tatsächlich. Und es tritt eine große Stille ein. Nicht eine Flaute, sondern eine Stille, in der man in Ruhe fahren kann im Boot. Eine Stille tritt ein. Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage der Jünger. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Darauf antwortet er nicht, sondern er bedroht Wind und Wellen. Und was er damit macht, ist auch keine Antwort auf die Frage, wieso gibt es so etwas Schlimmes wie so einen Sturm oder andere Not in dieser Welt, wenn Gott doch gut ist. Denn wenn er einmal hilft vor 2000 Jahren, was hilft mir das, wenn ich in Not bin? Dann kann ich sagen, ja, er hat mal geholfen, aber das hilft mir doch nicht weiter. Das ist nicht die Antwort auf die Frage, ob Gott denn böse ist oder wieso er gut sein könnte, wenn es doch so schlimm ist in der Welt. Und es ist nicht die Antwort auf die Frage, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Sondern die Antwort kommt danach. Und sie ist keine Antwort, sondern eine Gegenfrage, die Jesus seinen Jüngern stellt. Er fragt sie, was seid ihr so furchtsam? Oder man könnte es auch genauer sagen, was seid ihr so feige? Was seid ihr so feige? Habt ihr noch keinen Glauben? Was seid ihr so feige? Habt ihr noch keinen Glauben? Wenn man das hört, was seid ihr so feige, dann könnte man denken, dass nach Mut gefragt ist. Dass diese Jünger Durchhaltevermögen zeigen sollen. Dass sie einfach ein bisschen sich zusammenreißen sollen, die Ohren steif halten und durch diesen Sturm hindurchgehen sollen, den er ja nun gestillt hat, aber nur, weil sie halt so ängstlich sind. Aber das wäre nur Glaube an mich selbst, wenn es darum ginge, dass ich mutig diesem Sturm widerstehen soll. Ich glaube an mich selber und motiviere mich damit zu Höchstleistungen. Aber nicht das meint Jesus, wenn er sagt, was seid ihr so feige, habt ihr noch keinen Glauben? Es geht nicht um den Glauben an mich selbst, dass ich mich selber oder diese Welt rette, dass ich mich selber und diese Welt gut machen könne oder dass es von mir abhinge, ob sie gut oder schlecht wäre, sondern es geht um den Glauben an Christus, der im Boot liegt und schläft, der dabei ist, auch wenn er schläft. Es geht um Gott, der dabei ist, auch wenn der Sturm tobt. Es geht um den Glauben, dass Gott auch in dieser Not gnädig ist, dass Gott entgegen aller Erfahrung, die ich mache, doch gut ist zu mir und mein Gutes will. Es ist der Glaube, der in der Verzweiflung und in der Panik doch auf Gott vertraut, obwohl er zweifelt. Es ist der Glaube, der nicht an sich selber glaubt und nicht auf sich selber vertraut, der nicht Mut ist, sondern der an sich selbst verzweifelt und sich auf Gott verlässt. Das ist ein Glaube, der nicht damit rechnet, dass jetzt alles gut wird und dass da gewissermaßen durch ein Gebet oder sowas die Welt dann plötzlich gut ist und gerettet wird, der auch nicht darauf vertraut, als könne ich das machen, sondern der weiß, es geht weiter so und doch habe ich einen Gott, der mir gut ist. Denn es geht weiter mit dieser Not. Sie hat kein Ende, auch nachdem dieser Sturm gestillt ist. Es wird von einem zweiten Sturm geredet, auch der wird wieder gestillt. Es wird von Toten geredet, die auferweckt werden und wieder sterben. Es bleibt dabei, die Not ist immer da und vom Apostel Paulus haben wir es in der Lesung vorhin gehört, auch der ist in Not und ist verzweifelt und hat Angst um sein Leben. Die Not geht weiter und sie geht auch für Jesus selbst weiter, bis er am Kreuz ist. Und bis er am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist doch eigentlich der gleiche Schrei wie der der Jünger. Die rufen, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Kümmerst du dich nicht um uns? Hast du uns verlassen? Bist du gar nicht mehr da, obwohl du im Boot liegst und schläfst? Und so Christus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was seid ihr so feige? Habt ihr noch keinen Glauben? Da kommt noch etwas. Etwas, was zu diesem Schrei hinzukommt. Noch keinen Glauben. Der Glaube ist nicht da, aber er kommt. Und was macht den Unterschied, ob dieser Ruf im Glauben geschieht, ob da noch etwas kommt oder ob er reine Panik ist? Wenn er noch auf den Glauben wartet, dann ist dieses noch die Erwartung, die mit dem Schrei verbunden ist. Die zwar um die Not weiß und sieht, Jesus schläft, aber das noch sagt mir, ich erwarte etwas von ihm. Ich erwarte, dass er mir Gutes tut, auch wenn der Sturm tobt, auch wenn Jesus am Kreuz hängt, dass das gut ist, was Gott tut. Es ist kein Übermut, kein Vertrauen auf eigene Stärke, nicht, dass wir das jetzt alles wieder gut machen, sondern es ist der Ruf des Kindes nach seinen Eltern. Das verzweifelt an irgendetwas, was es da erlebt, tut, was ihm weh tut, was ihm Hunger macht oder was auch immer. Es schreit nach den Eltern und es vertraut darauf, dass die Eltern Gutes für das Kind wollen. Das ist Glaube. Das macht den Glauben aus. Das ist das Vertrauen darauf, dass Gott gut ist, auch wenn die Welt böse ist. Und dieser Glaube macht vor nichts Halt. Dieser Glaube ist ein Risiko, das man eingeht, das aber uns durch alle Risiken hindurch führt. Ein Glaube, der nicht Halt macht, auch nicht vor materieller Not. Nicht nur vor geistlicher Not. Es ist ein Glaube, der nicht nur vergeistigt in irgendwelchen fernen Sphären schwebt, sondern der genau mitten in dieser Welt und ihrer Not gegenwärtig ist. Und der genau da seine Kraft entfaltet, auch wenn er noch nicht da ist oder noch klein ist. Er erwartet doch überall, dass Christus, dass Gott da ist und hilft. Und darum redet unser Glaube für uns in allem mit, was wir erleben. Darum ist er mitten in unserem Alltag gegenwärtig und nicht nur am Sonntag früh, sondern die 6 Tage zwischen Sonntag und Sonntag auch. Darum ist er gegenwärtig in unserer Familie. Darum ist er gegenwärtig in unserem Staat und in unserer Gesellschaft und in der Politik. Was wäre das alles, wenn Gott nicht gegenwärtig wäre? Wenn er wirklich schliefe und nicht fragen würde nach dieser Welt. Der Glaube trägt uns in aller Vielfalt unserer Lebenssituationen. So ist es nicht der Mut, der uns stark macht, unser eigener Mut, den wir irgendwie kriegen, indem wir Glaubensvorbilder haben, die großartig hindurchgekommen sind oder scheinbar großartig mit ihrem Glauben gelebt hätten. Das ist nicht gemeint. Die Frage, die hier gestellt wird, ist nicht, wer waren die Jünger? Die Jünger haben Angst, sondern die Frage, die stellen sie dann selber. Wer ist der? Wer ist der? Er scheint ihnen fremd zu bleiben. Christus, der geschlafen hat, von dem sie meinen, es kümmert ihn nicht, dass sie sinken. Wer ist der? Sie können diese Frage und wir können die Frage, ob denn Gott gut ist, obwohl es in dieser Welt schlecht ist, nicht einem Dritten beantworten wie eine Theorie, in der wir ihn überzeugen könnten. Genauso wie wir nicht irgendwie erklären könnten, beweisen könnten, dass es Gott überhaupt gibt, so können wir auch nicht beweisen, dass er gut ist, sondern wir können es nur erfahren, indem wir erfahren, wer der ist, der da mit im Boot unterwegs ist. Indem wir von Christus hören, von ihm erfahren und an ihm glauben. Es ist der Glaube, der uns die Antwort gibt auf die Frage, ob Gott gut ist. Denn der Glaube vertraut darauf, dass Gott gut ist. Der Glaube erwartet, auch wenn er verzweifelt, er erwartet, dass Gott Gutes tut und er antwortet mir. Er fragt nach mir, er fragt nach meiner Angst, er nimmt sie mit ans Kreuz und hält sie selber aus. Und so bleibt der Glaube und bleibt verborgen unter der Angst. Und Christen sind nicht besonders mutige Leute, die viel mutiger wären als alle anderen. Aber sie glauben und vertrauen eben gerade nicht auf sich selbst, sondern auf Christus. So sind sie nicht feige, sondern halten sich an den, der dieses noch gesagt hat und damit unsere Erwartung weckt, an Christus, der fragt, habt ihr noch keinen Glauben? Denn da ist noch etwas, worauf ihr warten könnt, worauf ihr vertrauen könnt, worauf ihr in der Angst setzen könnt, nämlich auf Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.